Aus welchem Umkreis heraus sind Sie zu dieser Ausstellung gekommen und was bereiten Sie jetzt gerade vor?
Also ich bin von Frau Holzer gefragt worden, mitzumachen bei der Ausstellung, und zwar, weil ich einerseits Expertin in diesem frühen 20. Jahrhundert bin und auf der anderen Seite auch gerade an dieser Schnittstelle zwischen freier und angewandter Kunst mein Interesse liegt und ich auch dazu schon gearbeitet habe.
Und woran arbeiten Sie jetzt gerade, weil das war jetzt eben schon, ja, genau, schon Thema?
Genau, wir sind gerade in der Drucklegung eines Kataloges. Ich bin ja selbstständig, arbeite für unterschiedliche Häuser und gerade legen wir einen Ausstellungskatalog auf für das August-Macker-Haus, Museum August-Macker-Haus in Bonn. Und dort wird in 2 Wochen die Ausstellung eröffnet, expressionistische Holz- und Linolschnitte aus der Sammlung des Museums Macker-Haus im Dialog mit zeitgenössischen Positionen. Da haben wir dann 8 Künstlerinnen und Künstler dazu geholt und die in einen unmittelbaren Dialog in der Ausstellung miteinander treten. Annahmen Gerd und Uwe Tobias, Benjamin Bardock, Christoph Ruckele, Christiane Baumgartner, Gabriela Jolowitz, Berthelemy Togo, ja.
Und wann wird die Ausstellung eröffnet werden?
Die wird am 11. April jetzt eröffnet.
Ja, das wäre damit ja schon mal vorangekündigt.
Ganz, schon mal vorher.
Ganz anderes Thema. Aber vielleicht gibt es ja direkt einen Bogen von, wenn Sie sagen, Sie sind Fachfrau, also für diese Schnittstelle zwischen Kunst, angewandter Kunst, aber speziell, glaube ich, auch für Macke, August Macke und Umkreis, den Blauen Reiter, ist das richtig?
Ja, das ist auch richtig. Also ich habe meine Doktorarbeit vor 100.000 Jahren ungefähr, Anfang der 90er Jahre geschrieben über die rheinischen Expressionisten. Dazu gehört auch August Macke und ich habe eben auch im Macke-Haus das neu eröffnet und erweitert wurde. Das ist im Bonn das alte Atelier und Wohnhaus des Künstlers, was immer schon jetzt Museum war die letzten Jahrzehnte. Aber das hat einen Erweiterungsbau bekommen, wo die Wechselausstellungen jetzt stattfinden, wo die ganze Infrastruktur sozusagen des Museums jetzt liegt. Und das Künstler- und Atelierhaus ist eine Dauerausstellung umgewandelt worden. Die habe ich eben konzipiert und inszeniert zusammen mit dem Ausstellungsgestalter. Und das ist dann nur August Macke zum Beispiel.
Können Sie eine Brücke schlagen von August Macke bzw. seinem ganzen Umkreis zu diesem Thema, welches Sie in Krefeld bearbeitet haben?
Also August Macke ist ja auch Teil der Ausstellung und der Expressionismus und der Blaue Reiter, zu dem Macke ja auch gehört. Und Künstler aus dem Umkreis Blauen Reiter sind dann eben auch Delaunays. Sonja Delaunay ist ja auch in der Ausstellung vertreten gewesen. Der Expressionismus hat sozusagen die Idee des Gesamtkunstwerks weitergeführt, die im Jugendstil sozusagen erstmalig so richtig zum Tragen kam. Das heißt, die Expressionisten haben, und das haben zum Beispiel auch die Brücke-Künstler gemacht, die haben ihre Lebenswelt sozusagen selbst gestaltet. Die haben auch in ihrer Kunst gelebt, in Möbeln gelebt, die sie selbst entworfen haben. Von Kirchner war jetzt gerade auch sein selbstgeschnitztes Bett in der Ausstellung hier in Bonn zu sehen, in der Bundeskunsthalle. Also das sind Dinge, die oftmals in Vergessenheit geraten, aber der Ansatz war eben der, auch die Lebenswelt gesamtkünstlerisch gestalten, also Kunst und Leben zu durchbringen.
Ja, das, was übrig geblieben ist, also im Gedächtnis, sind primär die Bilder. Und ich denke, das ist ja auch schon mal ein wichtiger Hinweis auf so Fragen der Wertschätzung oder der Gültigkeit innerhalb der, ich denke auch insbesondere europäischen Gesellschaft, wo dieses Gesamtgestalterische, also das Leben als Gesamtkunstwerk, diese Idee, etwas Mühe hat, sich durchzusetzen.
Da treffen Sie den Nagel auf den Kopf, deswegen kennt keiner die Sachen, weil es auch natürlich eine Frage ist, wie vermittle ich einen Künstler, wenn immer nur Bilder gezeigt werden. Dann wird der Künstler eben nur als Maler wahrgenommen und dann bekommt auch ein Gemälde einen anderen Stellenwert, als wenn es in so einem Gesamtkontext seiner gesamten Lebenswelt erscheint, wenn ich Schalen von ihm oder Wandteppiche oder Kissen, die er eben genauso gestaltet hat, oder Schmidt-Rottluff zum Beispiel, hat er einen riesen Konvolut an Schmuck, Sachen auch gestaltet und Plastiken geschnitzt. Also wenn man das dazu ausstellt, dann sieht der Künstler natürlich ganz anders aus und die Idee dahinter wird viel sichtbarer, zu denen sich die Künstler ja auch geäußert haben, auch gerade der Blaue Reiter in dem Almanach, die haben ja dezidiert die ganzen Werte hinterfragt und wo sie das so schön sagen, eigentlich waren die viel weiter als wir Kunsthistoriker jetzt, wenn wir nur wieder auf die Gemälde uns fokussieren. Die haben nämlich ja alle Gattungen sozusagen gleichwertig betrachtet. Innerhalb der Kunst, aber auch innerhalb, die haben ja dann auch nach Afrika geguckt, nach Ozeanen geguckt, sich in der Kinderkunst Anregungen geholt, in die Volkskunde geguckt. Also die haben ja sich ganz breit aufgestellt und diese Wertigkeiten, die gültigen Wertigkeiten um 1900 eben komplett über den Haufen geworfen.
In dem Sinne ist es, finde ich, sehr interessant, dass trotz der großen sogenannten Mode, da heißt es dann Modeausstellungen der letzten Jahre, ich denke an Paris, Dior oder was auch immer, das hat ja im Moment so ja einen großen Einflussbereich irgendwo, aber trotz dieser Ausstellung ist es eigentlich ja doch, wenn man genauer nachfragt, immer noch so, dass Kleider, um nicht zu sagen Mode, ich vermeide das Wort mal lieber, Mühe hat, nach wie vor sich als Kunstwerk verstehen zu lassen. Selbst große Modeschöpfer wie Yves Saint Laurent oder so haben sich immer dagegen gewehrt, obwohl es ja eigentlich eine Ehre ist, sich als Künstler zu definieren. Haben immer gesagt, nein, nein, das ist Kunsthandwerk, was ich mache, das ist Handwerk. So, das finde ich außerordentlich interessant, dass das bis heute eigentlich nach wie vor so ist, obwohl der Ansatz damals, und darum geht es ja in dieser Ausstellung, jetzt insbesondere über das Künstlerkleid, eigentlich einen völlig anderen Aufbruch gab.
Ja, aber das ist natürlich auch ein anderer Kontext. Wenn ich jetzt Kleider in so einer Modeindustrie mache, habe ich natürlich andere Beweggründe, als wenn ich mich als Künstler verstehe und Kleider mache, die dann im Gesamtkontext meiner Kunst ja auch zu verstehen sind. Also Sie haben natürlich recht, also so eine Modeausstellung, aber ich kann schon verstehen, dass die Modedesigner sich eben nicht als Künstler wahrnehmen wollen. Umgekehrt hat unsere Ausstellung, war ja keine Modeausstellung, sondern da ging es eben darum, dass Künstler auch Mode entworfen haben. Nicht nur natürlich, sondern dass die eben aus diesem Kontext Gesamtkunstwerk, Lebensgestaltung, Durchdringung von Kunst und Leben eben auch die Kleider dazugenommen haben. Also das war natürlich ein ganz anderer Beweggrund. Und im Jugendstil, mal ganz auf den Kopf zugesagt, ging es erstmal darum bei Van de Velde, dass die Frau in ihrem Kleid zum Haus passen musste. Die war quasi, wurde zum Ausstellungsstück, Ausstattungsstück im Haus. Also es musste alles zueinander passen. Also diese Idee Gesamtkunstwerk ist dann mit natürlich irgendwie extrem überspitzt worden.
Bei dem Thema war ich mit Frau Holzheim natürlich auch gelandet, die ja insbesondere einen Beitrag dazu auch geschrieben hat. Also so diese Ambivalenz der Frau zwischen Dekor und Emanzipation. Wir hatten dann auch nochmal auf dieses Adolf Loos Zitat zurückgegriffen, der da besonders radikal angesetzt hat. Sie meinte, das wäre eine Ambivalenz in einer gewissen Weise. Wenn ich mir so den Katalog durchblätter, dann gibt es natürlich, zu dem Thema Tanz werden wir hoffentlich nachher auch noch kommen, also so Fotos, Bilder von Frauen, wo man merkt, da ist so ein Freiheitselan drin. Aber es gibt ja sehr viele Fotos von Frauen, die dann eben in diesen Gesamtkunstambientes sitzen und in ihren schönen Kleidern. Manchmal sind noch andere Familienmitglieder dabei oder die Kinder drumherum. Ja. Und das wirkt sehr schön. Und ich meine, dann denke ich an Gustav Klimt und so, der zwar mit sehr starken Frauen ja zu tun hatte. Also das waren ja nicht einfach nur so Püppchen, die sich haben anziehen lassen. Das kann man auch nicht sagen. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass da die Frau sich einfügt in so ein schönes Ganzes.
Die wird genauso zum Ornament. Also im Grunde genommen in seinen Bildern. Und Klimts Frauen Begriff ist ja durchaus auch zwiespältig und zum Beispiel gibt es da ganz interessant, wir haben ja eine Klimt-Zeichnung auch in der Ausstellung gehabt, die ist auch im Katalog abgebildet von der Margaret Stoneborough und das war nun eine Frau dieses, da gibt es natürlich dann im Ende auch ein Porträt zu, Klimt hat ja immer sehr, sehr viele Vorzeichnungen gemacht und hat auch immer sehr stark mitbestimmt, was die Frauen anziehen sollten, das war ihm ganz furchtbar wichtig und diese Margaret Stoneborough, dieses Porträt wurde von ihren Eltern beauftragt und sie, eine sehr selbstbewusste, sehr selbstständige Frau, hat sich hinterher überhaupt nicht daran wiedererkannt und war gar nicht glücklich mit dem Resultat. Das nur so nebenbei am Rande.
Die andere Seite oder sagen wir mal so der Kontrastpunkt zu dem Vereinnahmen der Frau sozusagen ein bestimmtes ästhetisches Konzept ist ja schon auch so dieser performerische Aufbruch, wobei Frau Holzer nochmal eindeutig auf den Unterschied zwischen Künstlerkleid und Reformkleid auch hingewiesen hat, definitiv. Ja. Trotzdem gibt es auch in diesen Künstlerkleidern ja eben schon auch diesen Elan, einen gewissen Elan, zumindest mal der Frau ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit schon zuzugestehen.
Unbedingt. Also Pfannefelde ist natürlich jetzt erstmal von diesem ästhetischen Ansatz ausgegangen. Für ihn war ja Schönheit die Waffe. Es ging einfach darum, von diesem Historismus wegzukommen und endlich zeitgenössische Formen zu finden. Auch als Antwort natürlich auf diesen ganzen Qualitätsfrage und auf das Pariser Modediktat. Aber es gibt natürlich auch Positionen und eine Gegenposition ist einfach auch Anna Muthesius, die wir in dieser Ausstellung sehr stark herausgestellt haben, die ja nicht nur als Frau selber unheimlich aktiv ist, die ihr Vorträge hält, die auch ihr Büchlein dann schreibt, sondern die wirklich einen ganz anderen Ansatz hat. Natürlich soll es auch schön sein, es ist ökonomisch gegen das Pariser Modediktat, wenn ich etwas mache, was nur auf mich passt. Und das war ihr Ansatz, ein Eigenkleid zu entwerfen, also ein Kleid, was individuell auf die Bedürfnisse und auch auf den Körper der Frau zugeschnitten ist, also sprich auch zu ihrem Teint, ihrer Augenfarbe, ihrer Haarfarbe passt, dann habe ich ein Kleid, was mir im Grunde die nächsten Jahre steht und was ich nicht dauernd wechseln muss. Das Pariser Modediktat war ja, wie es heute noch ist, also ständiger Wechsel. Und das war eben auch so eine Gegenbewegung. Und Anna Muthesius war eben eine ganz eigenständige Frau. Und das Eigenkleid hat sie postuliert als ein Kleid, was sogar von der Frau eben selbst hergestellt werden sollte. Das war eigentlich ihr Ansatz. Und der war deshalb so revolutionär, weil Frauen ja jede Kreativität und jedes Genie und jedes künstlerische Gen sozusagen abgesprochen worden ist in der damaligen Zeit. Und wenn dann ein Eigenkleid von der Frau selbst entworfen werden soll und sie selber dann auch noch schreibt in ihrem Buch diesen Slogan, jede Frau soll ihr eigener Künstler werden, dann ist das eben nicht nur die Befreiung der Frau hinsichtlich des Korsettes, sondern auch eben, also diese Abhängigkeit immer im Schatten des Mannes stehen. Frau kann eben auch Künstler sein, also da fällt ganz viel zusammen auch.
Das heißt, dass eben in diesem Thema Kleid unheimlich viel Befreiungspotenzial steht, das tut es ja bis heute, wenn man es nutzt und es wahrnimmt. Insofern ist auch dieses Wort von Schönheit als Waffe zu verstehen.
Also Schönheit als Waffe kommt ja jetzt sozusagen von Henri van de Velde wieder. Da geht es um diesen rein ästhetischen Aspekt. Bei van de Velde ist ja die Befreiung vom Korsett nicht notwendig. Also er entwirft ja die Kleider aus diesem Gesamtkunstwerk-Gedanken, weil es zur Innenraumgestaltung passen soll und deswegen Schönheit als Waffe. Bei Anna Muthesius geht es aber zum Beispiel oder auch bei den Glasgower Frauen geht es einfach darum, dass die Kleider zwar schön sein sollen, aber auch praktisch sein sollen und auf die Bedürfnisse der Frau zugeschnitten sein sollen. Also das ist einfach weitergehend. Und insofern ist gerade so Muthesius ein Beispiel dafür, wie das zugleich mit der Emanzipation der Frau zu tun hat, was bei van de Velde ja gar nicht der Fall ist.
Hat das eigentlich eine Nachfolge gehabt? Mir kommt das ein bisschen so vor, als hätte das ziemlich einsam dargestanden, also als einzigartig, nicht einsam, sondern einzigartig, also dieser Ansatz von Anna Muthesius. Oder hat das eine Konsequenz in ihrem Umfeld gehabt und in ihrem eigenen? Also hat sie das durchsetzen können für sich?
Also das Problem bei diesen ganzen Künstlerkleidern war ja erstmal, dass die im Grunde genommen von der eigenen Familie, von den Freunden getragen worden sind, dass die breite Masse das abgelehnt hat. Die hat auch das Reformkleid abgelehnt, nicht nur das ästhetisch schöne Kleid, aber so kamen wieder verschiedene Dinge zusammen. Man wollte gar nicht auf das Korsett verzichten, weil man sich nicht mehr schön fand. Also da gab es auch unheimlich viele Karikaturen zu diesem Thema. Und bei Anna Muthesius ist es tatsächlich so, dass sie versucht hat, diese Eigenkleider auch zu verkaufen. Und ein ganz wichtiger Multiplikator für diese Idee des Künstlerkleides wird gerade interessanterweise das Warenhaus, was ja so ein ganz neues Medium ist. Diese großen Warenhäuser, die entstehen in Berlin um die Jahrhundertwende zum Beispiel, in Düsseldorf auch. ja oft von Jugendstilarchitekten oder von modernen Architekten gebaut werden, auch moderne Architektur sind. Und diese Warenhäuser haben ein ganz interessantes Konzept. Die verkaufen nämlich nicht nur das französische Modediktatkleid sozusagen, die Konfektionsware von der Stange, sondern richten daneben eigene Künstlerkleidabteilungen an, machen Ausstellungen mit Künstlerkleidern. Und da werden dann solche Eigenkleider von Anna Mothesius eben auch verkauft. Oder da wird dann zum Beispiel auch eine andere Künstlerin, die Kleider herstellt, nämlich die Else Oppler, wird dann Leiterin dieser Künstlerkleidabteilung. Also das ist ganz interessant. Das ist eben nicht nur auf der Modeebene so, sondern genauso gibt es dort in dem Kaufhaus ja auch Esszimmer zu kaufen. Und zwar neben normalen, historistischen Standardgeschmack angeboten, auch Peter Behrens oder sogar Macintosh-Esszimmer, die werden da ausgestellt. Also ist total frappierend.
Also moderner und offener als heutige Warenhäuser es sind.
Ja, total. Also die haben ein ganz interessantes Konzept. Also in Köln, im Warenhaus Tietz, das ist ja diese Familie, die stellen die Brücke-Künstler aus, als kein Mensch sich für die interessierte. Ich finde das einfach total spannend. Es ist, existiert wirklich nebeneinander. Und auch Anna Mothesius, die entwirft dann Schaufenstergestaltungen zum Beispiel, auch für diese Kaufhäuser, die ja unheimlich große Fenster haben, weil sie in Stahl, moderner Stahlsklettbauweise hergestellt sind, die Gebäude. Also da kommt ganz viel an modernen Ideen auch zusammen. Und das Warenhaus war ja, Frauen durften ja, also wir reden, wenn wir von diesen Frauen reden, reden wir erstmal von bürgerlichen Frauen, die ja diesen engen Moralkodex haben in der wilhelminischen Zeit von 1914. Die dürfen eben nicht alleine, oder man sieht es eben nicht gerne, dass die alleine auf der Straße gehen. Aber das Warenhaus ist das erweiterte Wohnzimmer. Da gibt es 10 Cafés und alles schön eingerichtet. Da gibt es Ausstellungsräume, da gibt es alles. Dann kann man ganzen Tag verbringen. Und das ist so dieser erweiterte häusliche Bereich im Warenhaus. Und deswegen werden auch gezielt diese Gruppen angesprochen.
Das ist also ein sehr viel interessanterer Shoppingraum als das heute, wo alles
ja,
gleich
nein.
ist. Ne?
Genau,
wo immer die gleichen
ganz Neues. Also ein neuer Ansatz. Heute hat sich das total überlebt. Heute ist das so ein kapitalistischer Warenhaustempel, aber damals auch zum ersten Mal feste Preise. Also vorher, die Preise waren genauso verhandelbar wie heute auf dem arabischen Basar. Und da sind die Preise ausgezeichnet. Das sind ja alles so neue Dinge, die in dieser Zeit sozusagen zusammenkommen. Das ist eine unheimlich spannende Zeit in ganz verschiedener Hinsicht da von 1914. Da gibt es so viel, was passiert, was so die Wege breitet, die Wurzeln sind für das spätere halt, ne, auch für die 20er Jahre.
Ich wollte mal nachfragen, Sie haben jetzt schon mehrfach von dem französischen oder Pariser Modediktat gesprochen. War das denn damals, das war mir ganz ehrlich gesagt nicht so bewusst, schon wirklich so aktiv in der Zeit? Also wir sprechen jetzt von der Zeit, wo Coco Chanel als eine der wichtigen Frauen auch sich aus ihren eigenen Zusammenhängen befreit hat und damit groß Karriere gemacht hat. Und andere wie Vionnet und so weiter, gibt es ja mehrere. War das damals tatsächlich schon so ein Modediktat in dieser Zeit?
Ja, also Coco Chanel kommt ja 1913, das ist ja ganz spät, sozusagen mit ihren ersten Läden da, Hutladen und ihren ersten Modeläden. Das französische Modediktat war so, es ist schon so im 19. Jahrhundert, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, diese ganzen Zeitschriften, es ist und wird auch so in Deutschland wahrgenommen als französisches Modediktat. Und einer der Beweggründe zum Beispiel, das sagt das Hermann Mothesius, der auch ein Reformarchitekt ist und der Mann von Anna Mothesius ja auch ist, der schreibt wirklich dann kurz vor 1914 auch solche Artikel, dass man auch sich gegen, im Zuge des aufkommenden Nationalismus, der immer stärker wird, also auch, der auch sieht, dass man die deutsche Modeindustrie wirklich stärken muss, weil sich da so viele ökonomische Interessen auftun, weil man da so viel Geld mitmachen kann, warum soll man das alles Frankreich überlassen? Es ist tatsächlich so, dass die wirklich diese Mode aus Paris kommt, die hier verkauft wird, auch in Deutschland. Und diese Modezeitschriften auch mit Schnittmustern ein Multiplikator sind für diese Mode und das sich durchzieht, also dass natürlich erstmal die Adligen und die Bürgerinnen das kaufen und dass das irgendwann Wochen später und Monate später auch in den einfachen Häusern ankommt und die dann auch nach dieser dann nicht mehr neuesten Pariser Mode sich ihre Kleider eben selber nähen.
Das ist, glaube ich, wichtig, das als Hintergrund sich klar zu machen. Also mir persönlich, obwohl ich mich mit Mode und auch Modegeschichte schon länger befasse, war das so in diesem Zeitzusammenhang nicht so ganz klar.
Die Männermode kommt eben aus England. Also Also, und das wird auch deutlich so gesehen und auch immer so formuliert. Und diese Künstler wollen sich, und das formulieren sie auch, es geht auch immer gegen dieses französische Modi-Diktat. Also das wird auch immer so benannt. Also dieses Individuelle, was Van de Velde haben, was Muthesius haben, was erstmal im, ich fasse es jetzt einfach mal etwas salopp unter diesem Jugendstil-Gedanken zusammen, das ist auch eben so ein ökonomischer Grund, sich dagegen zu richten. Mit dieser Individualisierung, die dann eben diese Abhängigkeit lösen soll.
Sie haben eben schon darauf hingewiesen, dass all das, worüber wir jetzt sprechen, natürlich für bestimmte Kreise gilt. Ja. Das heißt, welche Frauen damals konnten sich das überhaupt leisten, in dieser Weise über Kleidung nachzudenken? Das ist ja eine Frage. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Frauen, die gar nicht die Möglichkeit hatten, also eher zu der armen Bevölkerung gehörten, überhaupt irgendwie schöne Kleider zu kaufen, die haben sich wahrscheinlich ja eigentlich so und so immer ihre eigenen genäht.
Genau, also die haben dann, was ich gerade auch sagte, das genäht und diese Schnittmuster wurden eben durchgereicht und die trugen dann die Pariser Mode, wenn sie eigentlich schon wieder durch war und das nächste Kleid wieder aus Paris war. Aber die waren genauso fasziniert eben davon und die wollten mithalten. Das hat sich ja, das ist ja im 19. Jahrhundert einfach so, dass sich das immer vom Adelbürgertum, Arbeiter, dieses Aufstreben so rum durchsetzt und andersrum. Also ein Knicke wird ja auch geschrieben, weil es Bürgern sozusagen Verhaltensmaßregeln an den Tag legen soll, die eigentlich zum Adeligen gehören. Und dieses Aufstreben, dieses Kopieren, das ist ja ganz typisch fürs 19. Jahrhundert. Mit dem Leisten ist insofern interessant. Also wie gesagt, die Künstler waren ja auch nicht alle reich, aber die Künstler haben eben aus Überzeugung diese Kleider getragen. Aber es ist tatsächlich so, dass mit diesen ganzen Werkstätten, die ja dieses Kunsthandwerk nach den neuen Regeln, auch dieses Jugendstil, dieser Schönheit als Waffe, eben dann herstellen, sei es in Hellerau oder eben die Wiener Werkstätte, die 1903 gegründet wird und dann als einzige dieser Werkstätten eben auch eine eigene Modeabteilung einrichtet 1911, weil dieses Textile eben so erfolgreich ist. Die haben das Problem, dass allein schon schöne Stoffe zu beschaffen, die ihren Maßstäben entspricht, einfach schwierig ist. Also die Van de Velde kauft seine Stoffe bei Liberty in England. Anna Muthesius nimmt die auch erstmal, weil es qualitativ nicht vergleichbare Stoffe gibt. Das ist schon mal ein interessanter Aspekt. Das ist dann aber natürlich nicht günstig. Oder die Wiener Werkstätte eben, die stellen ihre Stoffe selber her, haben aber den Anspruch dieser Schönheit. Und die ist aber so aufwendig. Wir hatten in der Ausstellung zum Beispiel für einen Stoff zwei Models, Druckmodels, da, weil einfach ein Stoff schon zwei Holzmodels brauchen. Die wurden in Handarbeit hergestellt und entsprechend teuer war das natürlich auch. Und entsprechend war dann auch in Wien sozusagen, dass das hohe Bürgertum, was sich das überhaupt nur leisten konnte. Die Künstler hatten zwar den Anspruch, Kunst für alle zu machen, das war auch ganz, ganz, ganz wichtig für sie im Grunde genommen, war aber zugleich eine Kritik an der Qualität auch. Es ging nicht nur um das Pariser Modediktat, sondern es ging auch um eine qualitative Verbesserung. Und die sahen sie erstmal nur über das Handwerkliche gegeben, weil angeblich, so sagten sie, so argumentierten sie eben auch, dass negative oder die mangelnde Qualität auch durch diese zunehmende Industrialisierung gekommen sei. Diese Massenware, einfach durch diese Massenherstellung. Und so meinte man erst am Anfang, man müsste zum Handwerk zurückgehen. Und das machte diese Produkte, die eigentlich eben für alle gedacht waren, wieder so teuer. Also da ist auch ein Widerspruch in sich dann natürlich da.
Ja, der sich bis heute als große Frage stellt. Also das ist ja eine Diskussion, aber da brauchen wir jetzt nicht länger drüber zu reden, die gerade heute wieder neu von außerordentlicher Wichtigkeit geworden ist.
Genau, und die sich natürlich, mit der sich auch das Bauhaus in 20er Jahren ja noch auseinandergesetzt hat. Also wie mit dem Handwerk und der Zusammenarbeit mit der Industrie. Also das zieht sich immer durch und das Problem hatten die eben auch schon, dass man was anderes wollte, als man eigentlich dann umsetzen konnte. Also war schwierig. Haben Sie aber auch selber gesehen, diese Widersprüche dann? Ne?
Ja, ich glaube, die stellen sich notgedrungen, also durch die Sache selber. Sobald man ein bisschen in die Breite geht und in gesellschaftliche Fragen kommt, dann ist das sofort da als Thema.
Genau, da muss man von seinem Ideal eben weg. Und das hat Anna Mothese zum Beispiel auch gesehen, die ja irgendwie diese Idee hatte, jede Frau muss ihr eigener Künstler werden, also im besten Fall ihr Kleid selber machen. Sie hat dann natürlich Kompromisse machen müssen, weil sie gesehen hat, also manche Frauen können das einfach nicht, sind nicht in der Lage dazu und manche, die berufstätig sind, die haben auch gar keine Zeit. Und deswegen hat sie dann ihre Eigenkleider teilweise in einer etwas höheren Auflage, sage ich jetzt mal, in diesen Warenhäusern verkauft. Das waren dann keine Einzelstücke mehr.
Ja.
Also sie hat auch da Kompromisse gemacht, aber erstmal braucht man natürlich, um irgendwas zu verändern, muss man diesen Gedanken natürlich erstmal enger fassen. Um stärker eine Stoßrichtung geben zu können.
Ich würde von da jetzt nochmal zu dem Thema bzw. dem Zusammenhang von Kleidung und Tanz, also dem modernen Tanz, der sich ja in einer besonders radikalen Weise eigentlich von nicht nur bestimmten Tanzformen, also einengten Tanzformen wie im klassischen Ballett, aber auch von der entsprechenden Kleidung befreit hat. Da haben Sie ja auch insbesondere einen Beitrag dazu geschrieben.
Genau. Also bei uns in der Ausstellung ging es ja immer auch um die Wechselwirkung, weil man natürlich nicht das Künstlerkleid ohne irgendwelche Einflüsse sehen kann, die es bekommen hat, aber die es auch gegeben hat. Und gerade beim Tanz ist das wirklich, und Tanz und Theater, also bei allem, was irgendwie mit Bühne und mit diesem Thema zu tun hat, ist das total interessant, weil einerseits kommen die Tänzer, und das sind ja erstmal Tänzer, die oft auch aus Amerika interessanterweise kommen, wie Isadora Duncan oder eben auch die Lua Fuller, die dann einfach ganz andere Bewegungen in diesen, was wir Ausdruckstanz nennen, eben diesen Tanz reformieren, ganz andere Bewegungen haben, ausladende Bewegungen haben, Sprünge haben, auch bei Wayne Mickman dann, da gibt es Fotos, wo sie richtig springt, oder bei den Schwestern Wiesenthal in Wien. Und für diese Ausdrucksform, Bewegungsform braucht man natürlich andere Kleider. Das kann man nicht in so einem Balletttütü tanzen, das funktioniert nicht. Schon aufgrund der Einschränkungen, die das einfach hat, also natürlich auch wegen der Ästhetik und der Optik, weil es hier ja gar nicht mehr um Handlungsballette geht, sondern um Ausdruck geht und dieses Expressionistische sich ja da durchsetzt. Also da geht es um Emotion. Das ist ja das, was die Expressionisten dann auch in ihrer Kunst wollen. Das läuft dann parallel. Und da gibt es dann eben zum Beispiel einen Gesamtkunstwerkler, den wir heute auch vielleicht manchmal eher als Modedesigner wahrnehmen, Mariano Fortini, der hat dann ein Delphos-Kleid entwickelt, ein Plissé, ganz weiches, feines Seidenkleid, in dem Isadora Duncan dann eben getanzt hat, weil sich das an den Körper anschmiegt. Auch Paul Poiret, einer dieser französischen Mode-Couturiers, hat dann für Tänzer Kleider entwickelt. Auf der einen Seite, weil die das nachgefragt haben. Auf der anderen Seite ist er auch inspiriert worden von der Bühne. Also dann reden wir vom Ballet Russe zum Beispiel, das in Paris so einen wichtigen Standpunkt hat, wo dann Aufführungen stattfinden, die erstmals Gesamtkunstwerk Charakter haben, also wo das Bühnenbild, die Musik, die Handlung sozusagen und die Kostüme vor allen Dingen aus einem Guss sind, zueinander passen, was wir heute ein bisschen so als selbstverständlich nehmen, was damals aber was ganz Besonderes war, weil Ballett vorher ist Tütü und Theater vorher ist, jeder kauft sein eigenes Kostüm, das wird vom Schauspieler selber bezahlt, es wird nicht vom Theater gestellt und der kauft natürlich das, was er 100-mal anziehen kann, bei anderen Aufführungen auch noch oder privat vielleicht auch noch. Und so waren die Schauspieler quasi die Mannequins der Modemacher, aber es hatte mit dem Stück nichts zu tun. Also Lady Macbeth konnte irgendwas anziehen, was gar nichts zu tun hatte mit dem, was ihr Mann dann auf der Bühne trug. Diese Einheit einfach herzustellen, da sind wir dann auch wieder beim Gesamtkunstwerk, das hat alles miteinander eben zu tun und das ist unheimlich viel, was da passiert und was neu in dieser Zeit kommt und dieses Körperliche, dieses andere Körpergefühl, der Körper wird zum Kunstwerk sozusagen, der Körper selber ist das Material des Künstlers, das ist das, was den Ausdruckstanz so interessant macht und Gertrude Leistikow zum Beispiel Beispiel, die tanzt dann auch nackt, weil sie sagt, wenn der Körper mein Material ist, dann ist es konsequent, eigentlich gar kein Kleid mehr anzuziehen.
Ja, und das ist ja sozusagen die ganze Ambivalenz zwischen der Hülle und dem Umhüllten, die da
genau.
so eine radikale Konsequenz erfährt.
Genau, eigentlich brauche ich die Hülle nicht mehr, wenn der Körper mein Material ist, mein Ausdruck ist, wie die Farbe beim Maler mit dem Gefühl vermischt sozusagen.
Also zumindest, was sozusagen den Aspekt der Schönheit, der Ästhetik angeht, nicht. Ich meine, dann gibt es natürlich noch den rein materiellen Aspekt des Wärmens, ist klar.
Den praktischen Aspekt. Mit einem zwar auch ohne den Warm, aber...
Genau,
oder dann ist so eine Loire Fuller, da haben wir ja einen Film gezeigt von ihr, einen ganz frühen Film. Sie hat sich auch filmen lassen, also da ist dann auch wieder so eine Vernetzung. Also das ist das Spannende bei diesem Thema, dass alles mit allem zusammenhängt, weil man auch neue Marketingmethoden findet. Nicht nur die Mode wird neu gesehen, vermittelt, also Fotos, die dann draußen stattfinden, nicht mehr als Pose im Atelier, wie man das so kennt, sondern diese neuen Kleider werden immer draußen auch fotografiert. Oder eben Künstler lassen sich, Ausdruckstänzerinnen lassen sich dann filmisch darstellen, weil natürlich eigentlich Tanz Bewegung braucht und der Film jetzt neu entsteht und so lässt sich eben die Loire Fuller filmen. Von den Pathé Frères, also von den Pathé-Brüdern, die eben ganz früh diese Filme gemacht haben. Und wenn man aber sich diese Filme anschaut, also die Loire Fuller hat total fasziniert, auch die Künstler fasziniert. Also die haben sich nicht nur inspirieren lassen von ihren Bewegungen und ihren Kleidern, sondern die haben sie auch einfach abgebildet in ihren Bewegungen sozusagen oder Plakate für sie entworfen, weil das so toll war. Aber wenn man es genau anguckt, dann hat sie einfach nur riesen Stoffmassen durch die Gegend gewirbelt, hat dafür ja sich Bambusstöcke in die Ärmel gesteckt oder die Arme damit verlängert, hat sich das auch alles patentieren lassen. Also auch total irre, weil diese Frau sich eben auch als Ingenieurin verstanden hat. Und sie hat ja ganz farbige Kleider, zumindest im Film wirkt das alles unheimlich farbig. Und auch immer, wenn die Künstler sie darstellen, Toulouse-Lautrec zum Beispiel, alles wunderbar farbig. Eigentlich waren die Stoffe gar nicht farbig, sondern sie hat mit farbigem Licht gearbeitet. Also auch was ganz Neues, was gerade aufgekommen war sozusagen in der Zeit. Also da kommen so ganz viele Dinge wieder zusammen. Ganz viele moderne Sachen und Technik, die dann auch mitgenommen wird.
Ja. Also im Sinne von diesem gesamtheitlichen Denken sozusagen.
Ja, und auch das Neue einbeziehen. Also die Warenhäuser nehmen die Künstlerkleider mit auf. Also das ist ja so eine Verbindung. Oder die Stahl macht das neue Bauen plötzlich möglich. Also habe ich plötzlich große Fenster, plötzlich Licht und Luft in meinen Räumen. Das, was sich der Jugendstil ja auf die Fahnen schreibt, aber es ist eben auch erstmals richtig möglich, das zu machen. Also das darf man immer nicht vergessen. Warum geht Monet plötzlich mit seiner Staffelei und den Ölfarben in die Natur und malt da? Warum hat das vorher keiner gemacht? Ja, weil die Zinktube plötzlich erfunden wird. Also das hängt ja auch immer miteinander zusammen. Die künstlerischen Erfindungen und die Technik, die es möglich macht, ne? Oder die Ideen, die dann möglich werden und sich realisieren lassen. Also das kann man eigentlich auch nicht voneinander trennen. Und das ist in dieser Zeit, wo es eben so viel passiert, auch an technischen Neuerungen, ist das natürlich ganz besonders spannend.
Also da braucht es eben Fachleute, Frauen wie Sie, die diese Zusammenhänge eben auch kennen oder die auf diese verschiedenen Ebenen schauen. Das ist ja manchmal das Problem, wenn man sich mit einem Fachgebiet nur beschäftigt, dann sieht man den Rest nicht und bekommt diese Zusammenhänge gar nicht erst zu fassen. Und das zeigt ja so und so auch nochmal die Richtigkeit von diesem ganzheitlichen Ansatz, den der Jugendstil und diese ganzen Bewegungen damals verfolgt haben. Also weil das geht ja weiter als nur rein ästhetisch. Also dieses Ganzheitliche umfasst eben auch die Technik und die Wissenschaft und die jeweiligen gesellschaftlichen oder auch noch weiter sogar kosmischen Bedingungen, die gerade da sind.
Ja, es hängt alles miteinander zusammen und das macht es auch so spannend. Und diese Zusammenhänge, die sind auch so spannend, finde ich immer.
Ja, sehr, sehr anregend, finde ich auch für heute. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, da noch weiter zu spinnen in die heutige Zeit, aber ich denke, wir haben ja verschiedene Wegweise auch in unserem Gespräch schon in die Richtung angelegt gehabt, weil ich finde, dass das ja auch besonders anregend ist. Und vielleicht wäre das so meine Abschlussfrage. Gibt es etwas, was Ihnen besonders am Herzen gelegen hat während der Ausstellungsvorbereitung oder jetzt auch schon im Rückblick, worauf wir in unserem Gespräch nicht gekommen sind?
Das Spannendste weitergeführt werden. Also wenn man dann vom Jugendstil kommt, und wir fangen ja gar nicht im Jugendstil an, es geht ja in unserer Ausstellung mit den Nabi eigentlich los, die mit den Symbolisten in Frankreich, die ja auch schon Teller entwerfen und Kleider entwerfen und selber Kleider tragen. Und ich weiß nicht, haben Sie mit Frau Holzer über die Männer auch gesprochen?
Ich war kurz drauf und dran, Sie darauf nochmal anzusprechen, also Giacomo Balla mit
seiner Kleidung. Ja, genau, das ist natürlich schon interessant. Also interessant ist ja schon, also dass erstmal nur die Frau angeguckt wird von den Künstlerinnen und Künstlern, da auf das Kleid geguckt wird, weil sie es einfach zum Haus gehört erstmal, also dass ihr Zuständigkeitsbereich ist im Prinzip im 19. Jahrhundert, dass man die Männer außen vor gelassen hat, weil der Mann ja sozusagen auf der Straße ist oder nicht sozusagen im Kontext Innenraum gesehen wird und sich selber auch gar nicht deshalb dann in den Fokus genommen hat. Bei Giacomo Balla ist es dann allerdings total anders. Der nimmt ja gerade den Mann rückt den in den Blickpunkt, und die Futuristen haben ja diese totale Anti-Haltung gegen das ganze Establishment, gegen Akademismus. Also die wollen ja alles loswerden sozusagen, was irgendwie damit zu tun hat, mit Konventionen, also gegen die Museen, gegen die Kunstakademien. Sie wettern ja gegen alles, sind unbedingt für technische Neuerungen, also für diese ganzen Moderne. Und da kriegt der Anzug ja als Uniform des Mannes, des bürgerlichen Mannes sozusagen, das ist ja der Inbegriff, der wird angegriffen, wenn Balla jetzt sozusagen an den Männeranzug rangeht und sagt, also jetzt müssen asymmetrische Formen her, jetzt müssen schrille Farben her, es soll lustig werden, es soll bunt werden und es soll nicht mehr so ein trauriges Einerlei sein. Das wird dann sozusagen, der Anzug wird ja zu einer mobilen Leinwand, die politisch konnotiert ist, wenn er das dann auf die Straße trägt, denn das Frauenkleid, das gehört ja erstmal ins Haus, und der Männeranzug, der ist dann auf der Straße, und das lösen ja auch die Expressionisten schon auf oder Sonia Delaunay schon auf, und da ist dann eben doch nicht mehr Jugendstil, sondern Expressionismus, da ist die Zeit ein anderes. Die Sonia Delaunay, die dann ja ihr Patchwork-Kleid sozusagen, ihr Simultankleid entwickelt, ganz eng angelehnt an die malerischen Konzepte, die sie und ihr Mann Robert ja erfinden und denen nachgehen. Und da geht sie ja auch in den Raum, in den Tanzraum, und da wird sie selber zum kinesischen Kunstwerk. Also da passiert was ganz anderes wieder. Und das finde ich eigentlich so spannend, dass es eben genau wegkommt aus dieser Ambivalenz. Die Frau ist nur Dekor im Haus und nicht mehr emanzipiert. Und dann wird sie also nicht nur Künstlerin, sondern auch Kunstwerk. Und es ist eben immer auch dieser politische Anspruch dahinter, diese alte Funktion des Unterwerfens der Künstlerin jetzt irgendwie auch bei Delaunay natürlich ganz stark, bei der Sonia, und dann eben bei Balla, der wirklich politisch argumentiert, wenn er die Männerkleidung anfasst, sozusagen reformiert.
Ja, was bis heute nicht durchgedrungen ist. Ne? Wir haben immer noch die grauen, oder mittlerweile sind es marineblaue Anzüge.
Ja, es ist wirklich witzig, da ist immer wieder versucht worden, so ein bisschen dran rumzufummeln, aber von weitem Schlag und engem Schlag hat sich nicht so viel getan. Außer man muss ehrlich gesagt sagen, der Anzug kam ja aus England, also der Kragen war natürlich viel steifer und hat den Mann eingeschränkt, aber das war ja nicht so viel. Also die Frauen haben ja wirklich Kilos an Kleiderstoffen eingespart durch diese neuen Kleider und ihre Reform. Wir tragen Hosen, warum tragen die Männer keine Kleider? Also das ist schon interessant, wie sich das so extrem umgekehrt hat. Die Frauen jetzt eigentlich alles anziehen dürfen und Männer immer noch nicht.
Ja, sie dürfen schon, sie tun es bloß nicht, also sie trauen sich das nicht. Es gibt Ausnahmen, aber... Ja, genau. Es gibt Ausnahmen. Ne? Es gibt Designer wie Andreas Kronthaler, den Lebenspartner von Vivian Westwood, den ich sehr mag, der sehr schrill ist und der zieht, obwohl er wirklich ein starkes Mannsbild ist und kein zierlicher, zarter Jüngling, der zieht alles an und der macht solche Sachen. Der macht wirklich Unisex-Kleider.
Ja,
aber die sieht man kaum und die findet man auch kaum. Und die sind übrigens auch furchtbar teuer, wahrscheinlich, weil sie nur in sehr geringer Auflage hergestellt werden.
Ja. Ja. Aber es ist doch verrückt, dass irgendwie von dieser extremen Eingeschränktheit der Frauenmode, dass sich plötzlich bei uns, zumindest bei den Frauen, extrem geöffnet hat und bei den Männern gar nicht vergleichbar. Ja. Also das ist dann schon interessant.
Ja, und dass Männer, wenn es dann zumindest im Anzugbereich sowas gibt wie Giacomo Balla oder ich erinnerte vorhin auch Frau Holzheim gegenüber den Hamburger Designer Herr von Eden, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Bent Angelo Jensen steckt dahinter, der für eine gewisse Klientel, die es eben doch anders will, zum Teil sehr bunte Sachen macht. Also durchaus im Anzugbereich, also so ein bisschen dandiesque, ja. Der aber auch zurückschrauben musste aus wirtschaftlichen Gründen, weil das eben wirklich nur sehr beschränkt von Leuten gekauft wird. Und der mir sagte in einem Interview mal vor ein paar Jahren, dass er immer auf der Suche nach dem perfekten Anzug war. Also nicht irgendeinem, sondern da gibt es ja auch dann feine und wichtige Unterschiede, aber die Leute, die das tragen, die sind sofort abgeschoben in eine bestimmte Ecke. Die brauchen wir nicht genauer zu benennen.
Das stimmt, aber das ist natürlich bei den Frauen auch. Wenn sie in einem bestimmten Job arbeiten, dann müssen sie ihr Kostümchen tragen, ne?
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht weniger eingeschränkt dennoch, ne? Aber ich meine, es ist heute nach wie vor so.
Aber, es ist auch so eine kleine Art von Uniformierung dann in so einer bestimmten Welt, wenn man mit Geld und weiß ich nicht wo arbeitet.
Ja, das bleibt. Aber interessant ist ja, sich in Erinnerung zu rufen, was für ein Potenzial, tiefergehendes Potenzial Kleider haben können, wenn man das nutzt und nutzen möchte. Und übrigens auch vielleicht abschließend das mal zu sagen, dass es wahnsinnigen Spaß macht und was so unheimlich Sinnliches haben kann, wenn es eben nicht das Zeug von der Stange ist, sondern ja einfach eine ganz andere Qualität hat, anders gedacht ist, anders gemacht ist. Und dieses Gefühl verleiht der Katalog, den Sie so schön gestaltet haben, zusammen mit Frau Holzheim wirklich. Das macht einfach richtig Spaß.
Ja, das freut uns. Gerade diese Individuelle, das bricht da eben auf, was wir eigentlich heute denken, wenn ich mich irgendwie anziehe, dann will ich einen Teil meiner Persönlichkeit damit irgendwie auch vermitteln. Ne?
Könnte ich.
Genau. Toll.
Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und es hat mich sehr gefreut und wer weiß, vielleicht kommen wir wieder beim neuen Thema zusammen. Das würde mich jedenfalls freuen.
Gerne.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne auch.
Haben Sie noch einen schönen Tag und viele schöne Kleider.
Ja, tschüss.
Tschüss.